Willkommen auch noch von meiner Seite. Ich bin der Timon und wie ihr vielleicht schon gehört habt, wir sind als Jugi gerade ein ganzes Wochenende in Deutschland gewesen, am Connect. Das ist so eine Jugendkonferenz vom ganzen Bund ETG. Und ich weiss nicht, Benno, ob wir da vielleicht noch Zeit hättet, aber ihr könnt euch ja mal noch ein, zwei Sachen überlegen, ob ihr euch am Schluss auch noch, oder ob ihr noch irgendetwas möchtet mit der ganzen Gemeinde teilen. Weil es steht ja auch in der Bibel, hey, erzählt einander, was Gott Gutes da hat. Ich glaube, in diesen Zeugnissen liegt mega Kraft. Und ich selber bin wirklich begeistert. Es war ein neuer Teilnehmerrekord dieses Jahr. 320 Teens und Jugendliche. Hey, und das hat einfach so eine Kraft gehabt. Es war so viel Leben da gewesen. Und es war nicht einfach irgendwie nur so ein Hype und eine Party gewesen, sondern das Thema war Jesus first gewesen. Und das war einfach so berührend gewesen, wirklich so zu sehen, wie Teens und Jugendliche eine Entscheidung treffen, hey, ich möchte nicht für mich leben, sondern für den Jesus. Und es ist auch nicht nur angenehme Themen gewesen, wir haben zum Beispiel auch über den Preis von der Nachfolge geredet. Und das berührt mich einfach so fest zu sehen, dass wirklich so eine junge Generation dasteht, die sagt, hey, ich bin parat, im Schönen, im weniger Schönen, der Höchst und der Tiefste. Und ich glaube, das hat so viel Kraft und yes, ich habe es wirklich geliebt, mit euch dort zu sein und jetzt liebe ich es, mit euch den Gottesdienst zu gestalten. Mega schön. Genau. Hey, ich möchte einfach noch beten zum Anfang. Ja, Herr, du bist einfach so ein guter Gott und es ist einfach so eine Ehre, so eine Freude, hier zusammenzukommen und dich anzubeten, in deine Gegenwart zu treten. Ich danke dir so viel mal, dass du jetzt wirklich einfach redest, dass du wirkst. Wir wollen unser Herz aufmachen, wir wollen wirklich auf dich hören und wir danken dir, dass wir wirklich einfach deine Kinder sein und dass wir wirklich da in Frieden und einfach sonst zusammenkommen. Amen. Hey, ihr habt es von Benno schon gehört, die Weltuntergangsuhr. Es ist momentan eine Zeit, wo sehr viel abgeht. Wir kommen ja eigentlich aus einer Phase, so nach dem Weltkrieg, wo eigentlich, also natürlich eben mit Höchst und Tiefst, Kuba-Krisen und so, aber es war eigentlich insgesamt doch eine Zeit gewesen, auch gerade nach dieser Kuba-Krise, wo wir da in Europa, im Westen, eigentlich in einem ziemlich grossen Frieden gelebt haben, wo wir sehr an Wohlstand gewonnen haben, viele Nationen, und wo man eigentlich vorgeschaut hat und lange gedacht hat, hey, ja, das Leben wird besser, das Leben wird schöner und wir Menschen haben es, glaube ich, langsam draussen, wie wir da am besten miteinander auskommen, wie wir am besten so leben. Und in den letzten paar Jahren sind eigentlich Schlag auf Schlag wieder ein paar Sachen passiert, die wie so ein bisschen den Ski wie so ein bisschen runtergerissen haben. Und viele Leute, die sind an einem komplett anderen Punkt. Also wenn man jetzt nur schon mal 5 Jahre zurückdreht, ist Corona gekommen, sind jetzt die Kriege gekommen. Und es sind natürlich jetzt auch sehr viele Leute, die darüber reden, hey, was bedeutet das? Endzeit, keine Endzeit, kommt Jesus bald, kommt er nicht bald? Und es gibt da verschiedenste Meinungen, es gibt da verschiedenste Ansichten. Und wenn es extrem klar wäre aus der Bibel, dann gäbe es nicht verschiedene, dann gäbe es nur eine. Sondern es gibt sehr viele Studierte, sehr viele ernsthafte Leute, die glauben, es ist bald soweit. Es gibt sehr viele gescheide und ernsthafte Leute, die sagen, hey, nein, viele Sachen, die in der Bibel, die ihr als Endzeit auslegt, die haben sich schon ereignet. Es gibt andere, die sagen, hey, nein, die Kirche bleibt da bis nach den schlimmsten Zeiten und sollte eigentlich im Sieg dort durchgehen. Aber ich glaube einfach, in all diesen Meinungen darf man nicht vergessen, dass es extrem viel gibt, die Texte einem trotzdem geben können. Und ich selber habe, ich würde sagen, so das Thema Endzeit ist wahrscheinlich eines von denen, die ich am meisten studiert habe in den letzten Jahren. Und ich bin auch persönlich zu einer ziemlich klaren Meinung gekommen für mich. Aber ich muss auch offen sagen, hey, es gibt immer noch Verse, die du da überhaupt nicht einordnen kannst. Es gibt es auch bei allen anderen Meinungen. Aber was ich vor allem eigentlich aus diesem Studium rausgenommen habe, ist, dass man extrem viel Wertvolles aus diesen Texten herausziehen kann, ohne einem genauen Fahrplan zu folgen. Und das ist so ein bisschen das Ziel, das ich eigentlich heute habe, mit dieser Predigt so ein bisschen mit euch das Thema einzutauchen, aber euch nicht einfach irgendwie mein pfannenfertiges Ding zu präsentieren oder euch zu sagen, so stimmt es und so nicht, sondern wie können wir uns ein bisschen an dieser Diskussion beteiligen, wie können wir über das reden und Wunderbares rausnehmen, Wichtiges rausnehmen, ohne uns irgendwie darin zu verlieren, das stimmt, das nicht, oder wenn du es so siehst, dann kann ich nicht mit dir reden. Und da freue ich mich extrem fest auf das. Und zum Anfangen möchte ich gerade mal mit euch, das Thema ist eigentlich die Freude am Herr. Auf das möchte ich am Schluss eigentlich raus, weil ich glaube, das ist auch das, was uns in allem drinnen wird tragen. Und das Bild habe ich übrigens ausgesucht, Weil eigentlich die Stärke könnte man da im Nehemia übersetzen mit so einer Bergfestung. Die Freude am Herr ist eure Bergfestung. Wir werden am Schluss noch mal auf das zukommen. Ich finde, das ist ein mega schönes Bild, das auch sehr gut passt, gerade in turbulente Zeiten. Und hey, die erste Frage, ich möchte eigentlich, wieso, es ist nicht mega klar gegliedert in einem Flow, sondern ich möchte eigentlich so verschiedenste Fragen mal ein bisschen mit euch anschauen. Und die erste, die ich ziemlich wichtig finde, ist so, hey, wieso gibt es eigentlich eine Endzeit und wieso gibt es eigentlich die Gerichte? Und vielleicht bist du auch am Punkt, wo du sagst, so, hey, ja, kommt zum Beispiel Jesus überhaupt zurück? Weil die Endzeit heisst ja eigentlich nichts anderes, das ist so die Zeit, bevor Jesus zurückkommt. Und ich habe jetzt gefunden, ich will mir nicht sehr viel Zeit nehmen, um über das zu reden, weil da ist die Bibel sehr klar. Wenn du zum Beispiel nicht ganz sicher bist, ob Jesus zurückkommt, dann kannst du mega gerne mal auf mich zukommen, dann können wir das jetzt das zweite Mal anschauen. Aber das ist zum Beispiel eigentlich etwas, wo sich praktisch alle Christen einig sind, dass Jesus mal wird zurückkommen. Und darum habe ich gedacht, ich möchte das jetzt nicht im Detail da in der Predigt anschauen. Aber wieso gibt es eigentlich die Endzeit? Wieso die Gerichte? Die Offenbarung ist ja zum Beispiel voll. Von Offenbarung 6 bis 11 geht es um die Siegelgerichte und um die Posaunengerichte. Und am Schluss kommen nachher noch die Zornschalen, wo es eigentlich nochmal um Gericht geht. Und da fragt man sich ja schon, hey, einerseits, wir glauben an einen liebenden Gott. Für was gibt es denn die Endzeit? Für was gibt es die Gerichte? Und ich glaube, viele Christen, die haben einfach so ein bisschen das Gefühl, so, hey, ja, wir Menschen, wir haben es ziemlich versiebt. Wenn man in die Welt raus schaut, dann sieht man, wir gehen nicht wirklich gut miteinander um, wir gehen nicht wirklich gut mit Gott um, mit dem, was er uns anvertraut hat, mit der Welt. Und wahrscheinlich rechnet Gott am Schluss einfach noch so ein bisschen mit dieser Welt ab und sagt, hey, schaut, da habt ihr, was ihr verdient. Und nachher kommt Jesus und nachher ist eigentlich wieder Frieden mit den Leuten, die es verdient haben. Aber ich glaube, es ist viel, viel mehr in dem, als einfach nur so eine simple Lösung. Ich sehe in der Endzeit, ich sehe in diesen Gericht auch viel mehr nochmal ein letztes, noch ein letztes Aufbäumen, ein letztes Hand anstrecken von Gott. Wenn wir zum Beispiel in die Zeit der Richter schauen, dort wo Israel eigentlich in diesem ewigen Turnus war, zwischen Frieden, und nachher haben sie es wieder vergamed und nachher sind wieder irgendwelche Völker gekommen, wieder Unfrieden, dort hat man eigentlich gesehen, immer dort, wo es dem Volk Israel am besten gegangen ist, dort haben sie Gott wieder vergessen. Und wir haben ja gerade zusammen besprochen, wir kommen aus einer Zeit, wo wir alles hatten da. Wir hatten Wohlstand, wir hatten Frieden. Und was ist passiert in diesen paar Jahrzehnten? Ich habe wirklich das Gefühl, man ist recht abgekehrt von vielen biblischen Werten. Man ist recht abgekehrt vom Glauben, von Gott. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass Gott mit diesen Gerichten, gerade wenn vieles von dem wieder zusammenfallen wird, wo der Menschen Halt gegeben hat, wo der Menschen Sinn gegeben hat, wo der Menschen Freude gegeben hat, ich habe das Gefühl, ganz viele Leute werden in diesen schlimmen Zeiten nochmal die Hand von Gott ergreifen. Und ich habe noch einen Vers mitgenommen, aus dem Jesaja 26, sogar zwei Vers. Und das ganze Kapitel, das redet eigentlich auch so von dieser letzten Zeit. Und dort steht, denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wird dem Gottlosen Gnade zuteil, lernt er nicht Gerechtigkeit. Im Land der Geradheit handelt er Unrecht und sieht nicht die Hoheit des Herrn. Das ist eine Wahrheit, die mir persönlich so wehtut, also in meinem eigenen Herz, weil ich so denke, ach Herr, wie ist das möglich, dass eigentlich die wunderbaren Sachen, die du uns möchtest schenken, manchmal genau dazu führen, dass uns alles andere wichtig wird als du. Aber ich finde es auch so ein riesen Unterschied, ob du jetzt irgendwie die Endzeit schaust, oder eben, es kommt mir nicht mal darauf an, ob du glaubst, dass das jetzt anfängt, in 500 Jahren, in 1000 Jahren, aber ob du das Gefühl hast, dass da am Schluss ein zorniger Gott nochmal so richtig auf die Welt einprügeln will, oder ob du in dem eigentlich einen liebenden Gott siehst, der nochmal seine Hand anhebt und sagt, hey, ich nehme euch nochmal viel von diesen Sachen weg, die euer Leben gefüllt haben, und wenn alles anfängt zu schütteln, vielleicht ruft ihr dann nochmal nach mir, vielleicht sind ihr dann parat, um meine Hand zu nehmen. Und das macht so einen gewaltigen Unterschied, nur schon das. Und das ist eigentlich so ein bisschen so mal der erste Gedankenanstoss, den du vielleicht kannst machen, hey, wenn du in die Endzeit hinein denkst und du die Bibeltext liest, was löst das in dir aus? Denkst du, hey, kann das überhaupt der Gott sein, den ich sonst so kenne? Oder ist das vielleicht genau nochmal ein Plan, bevor das Ende kommt, um nochmal so viele Menschen wie ihm zu sich, so viele Menschen wie möglich zu ihm zu ziehen? Die zweite Frage, die ich mir mit euch stellen möchte, ist es ein Fehler, zu glauben, dass Jesus bald kommt? Weil man könnte sagen, wir haben auch schon in der Jugendferie im Sommer ein bisschen über das geredet, das hat eine Jahr-Message gehabt. Es ist ja viel, sagen wir mal, Schabernack betrieben worden in der Vergangenheit mit gewissen Daten und gewissen Sachen, die nachher doch nicht so gekommen sind, wie man es gemeint hat. Und die einen Sachen, sage ich mal, sind vielleicht einfach ein bisschen lächerlich geändert und man hat sich ein bisschen in ein schlechtes Licht hineingerückt. Aber da, das ist zum Teil auch so weit gegangen, dass da irgendwelche Sekten Daten rausgegeben haben und nachher gefunden haben, hey, wir nehmen uns zusammen das Leben. Und da ist so viel Senf zusammengerechnet und komisches Zeug rausgeposaunt worden, dass viele Christen eigentlich sagen, hey, ich will mit dem eigentlich nicht mehr viel zu tun haben. Oder wieso sollte jetzt genau die Endzeit kommen, nach diesen hunderten Mal, wo es eben nicht passiert ist. Und ich glaube, eben da ist so das Denken von der Bibel ein bisschen anders als das, was wir manchmal haben. Sondern ich habe das Gefühl, die Bibel, die hat eigentlich nicht wollen, dass irgendwie eine Personengruppe oder ein Mensch oder eigentlich so bestimmte in einer bestimmten Zeit Leute eigentlich genau entschlüsselt, wenn es soweit ist. Sondern ich habe das Gefühl, die Bibel hat gewisse Passagen extra vage gelassen oder gewisse Aussagen gemacht, dass eben jeder einzelne Mensch, der Gott nachfolgt, von der Zeit von Jesus bis jetzt, das Gefühl hat, hey, in meiner Zeit könnte es soweit sein. Und das ist zum Beispiel auch in gewissen Briefen oder gewissen Büchern von der Bibel, wird es eigentlich recht klar, dass schon der Paulus damit gerechnet hat, dass Jesus zu seiner Zeit zurückkommt. Und ich glaube aber nicht, dass der Paulus da etwas falsch verstanden hat, sondern ich habe das Gefühl, das hat eigentlich Gott ganz bewusst so gemacht. Und wieso echt? Können Sie mal kurz überlegen, was bringt es jetzt, wenn die das Gefühl haben? Oder ich könnte mir mal vorstellen, wenn ihr das glaubt, oder was löst das in uns aus? Da werden wir nachher auch noch kurz darüber reden oder ein bisschen tiefer darüber reden. Aber wenn du das Gefühl hast, hey, Jesus kommt in meiner Lebenszeit zurück, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist das so, hey, das verschiebt Prioritäten nochmal ziemlich genau. Lebe ich einfach ein bisschen für mich, genieße ich ein bisschen den Zeitlauf von dieser Welt, genieße ich ein bisschen die Sachen von dieser Welt. Aber wenn ich glaube, dass Jesus zu meiner Lebzeit zurückkommt, dann gibt es nochmal so eine ganz andere Dringlichkeit für mein Leben, für die Sachen, die ich mache, wenn ich meine Prioritäten setze. Und ich glaube, das ist ein riesiges Ziel der Bibel, dass eigentlich jeder Mensch zu jeder Zeit das hat können lesen und sagen, hey, es kommt darauf an, er könnte kommen. Und dazu lesen wir auch zwei Stellen. Und zwar aus der Endzeitrede, wo Jesus eigentlich zu seinen Jüngern geredet hat über die letzte Zeit. Und in Matthäus 24, 42 heißt es, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Und in Matthäus 25 sagt er nochmal ähnliche Aussage, so wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Und es gibt ja zum Beispiel auch das Gleichnis von diesen Jungfrauen, die er auch in Matthäus 25 bringt, wo er eigentlich sagt, hey, die törichten Jungfrauen, die Blöden, die es nicht gut machen. Oder auch alle sind eingeschlafen, aber die einen haben eigentlich das Öl gehabt, die einen sind trotzdem irgendwo durch parat gewesen für die Rückkehr von Jesus. Und das Wort wachen, das heisst eben genau, hey, mach nicht einfach irgendetwas, sondern bis parat. Und genau weil es nicht so klar steht, ist das ein Aufruf gewesen an jeden Gläubigen von der Zeit von Jesus bis jetzt. Und ich habe das Gefühl, das kann so viel auslösen im eigenen Leben, wenn man wie sieht, hey, ich muss nicht den Tag haben, ich muss nicht die Stunde haben, aber ich finde es überhaupt nicht falsch, wenn du glaubst, dass Jesus bald wieder kommt. Ich selber habe auch gesagt, hey, ich möchte glauben, dass Jesus zu meiner Lebzeit wieder kommt. Wenn es nicht passiert, bin ich nicht die beleidigte Leberwurst, überhaupt kein Problem. Aber mir selber, mir hilft das extrem, einfach zu sagen, hey, ich richte mein ganzes Leben auf das aus, als würde er kommen. Und ich sage nicht, er kommt nächste Woche, ich glaube nicht, er kommt in den nächsten 2-3 Jahren. Das ist meine persönliche Meinung. Es geht überhaupt nicht darum, dass ihr das Gleiche glaubt. Aber mir hilft das einfach so fest, so fokussiert zu bleiben, mir immer wieder mal zu sagen, hey, wenn es so wäre, würde ich etwas ändern? Oder könnte ich jetzt vor Jesus stehen, wenn er im nächsten Jahr, in 5 Jahren würde kommen? Und dadurch hat das in meinem Leben hat das mega gute Frucht. Und jetzt ist natürlich auch die nächste Frage, hey, wenn man das jetzt ja gar nicht genau wissen kann und wenn das ja jeder hätte sollen glauben, für was denn eigentlich die ganze Aufregung? Dann könnten wir sie eigentlich einfach gerade vergessen. Und ich glaube eben auch, dass dort, dass wir nicht mehr ganz am gleichen Punkt sind, wie an gewissen anderen Zeitpunkten in der Geschichte. Und wir lesen eigentlich gerade nochmal im Matthäus 24, weil es gibt auch ein paar andere spannende Passagen, die auch helfen, das ein bisschen einzuordnen. Dort sagt Jesus, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nah an der Tür ist. Das sagt er auch nach dieser Aufzählung, zum Beispiel, wo der Beno einen Teil davon gezeigt hat, was dort alles wird passieren in dieser Endzeit. Und Jesus hat ja vorher gesagt, hey, ihr wisst nicht den Tag und die Stunde, aber gleichzeitig bringt er da Aussagen, wo er sagt, hey, wenn ihr gewisse Sachen seht passieren, die in der Welt abgehen, dann könnt ihr trotzdem erkennen, hey, vielleicht ist es näher an der Tür. Und wie gesagt, auch dort, ich glaube zum Beispiel nicht für mich selber, hat jetzt irgendwie Corona oder auch gewisse andere Sachen, wo Leute schon sagen, ah, das ist das, das ist das. Ich glaube, das, was du in der Bibel siehst, das ist noch ein bisschen heftiger als Corona und gewisse andere Sachen. Darum bin ich da noch nicht so mega der Zeitungsartikel in die Bibel projizierer. Aber ich glaube trotzdem auch dort, dass es nicht falsch ist, umzuschauen und zu schauen, hey, passieren da gewisse Sachen, die irgendwie anpassen. Zum Beispiel ein Beispiel, es wird in der Bibel prophezeit, oder ist prophezeit worden, dass Gott sein Volk sammelt und es wieder in sein Ort, also in sein Land zusammenzieht. Und ich glaube auch nur schon dort, oder, bevor das passiert ist, habe ich das Gefühl, hast du weniger Gedanken um diese Prophezeiungen gemacht, als jetzt, was passiert ist. Und das sind gewisse Voraussetzungen, wo man nachher schon sagen kann, hey ja, durch die Sachen, die passieren, ich glaube überhaupt nicht, dass es falsch ist, nachher vielleicht ein bisschen intensiver darüber nachzudenken. Hey, wo geht es an? Und dadurch finde ich auch das nicht schlimm, wenn Leute finden, hey, da passieren gewisse Sachen und mir hilft das, um mich parat zu machen. Genau. Hey, und nachher gibt es, was ich auch noch kurz möchte darüber reden, ist so das Bild von der Wehe. Wenn es um die Endzeit geht, gerade um die letzte Zeit, dann wird das Bild von der Wehe gebraucht, von der Geburt. Und das ist eigentlich aus mehreren Hinsichten spannend, weil einerseits heisst das ja wirklich, dass eben, man sagt ja, also es gibt viele Leute, die sagen, das sind wahrscheinlich etwa die intensivsten Schmerzen, die du kannst, ertragen auf der Welt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir Männer dort nicht durch müssen. Ich bin nicht so stark aufgestellt. Und was ist auch an diesen Wehen? Oder? Die fangen langsam an, da kommen manchmal gewisse Vorzeichen, Vorläufer, und nachher wird das immer intensiver, es wird immer intensiver. Am Schluss ist es fast nicht mehr auszuhalten. Und was passiert ganz am Schluss? Hey, es passiert etwas Wunderschönes. Und das Bild finde ich so stark, weil es eigentlich genau das beschreibt. Oder? Die Endzeit, die eigentlich so langsam anzieht, es gibt gewisse Vorläufer, wird man sehen, es wird immer intensiver, der Druck wird immer stärker zunehmen. Aber was passiert am Schluss? Jesus wird zurückkommen und es wird das erste Mal wahrhaften Frieden geben auf der Welt. So ein starkes Bild. Aber was mir das Bild auch so ein bisschen zeigt, das ist eigentlich so ein Prozess, der zu dem Ganzen wird herausführen. Und es ist ja eigentlich das, was ganz am Schluss von der Wehe wird passieren. Das ist vielleicht ein bisschen ein abstraktes Bild, wenn ihr das nicht versteht, kommt auf mich zu, kommt auf irgendjemand anders zu. Vielleicht gehört ihr das erste Mal. Aber ganz am Ende von dieser Wehe kommt eigentlich so die Zeit, wo man sagt, das ist die Trübsalszeit, die grosse Trübsal. Ich möchte dort noch zwei Verse mit euch lesen über das. Im Daniel 12,1 steht, und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Und da gibt es ja auch, zum Beispiel im Sacharja, gibt es gewaltige Prophezeien mit seinem Volk, meint er Daniel sein Volk, oder das Volk Israel. Und es gibt ja viele Leute, die haben so das Gefühl, ja, wir als Chile, wir haben Israel wie so ein bisschen abgelöst, aber nein, es gibt gewaltige Prophezeien, die immer noch auf dem Volk Israel sind. Es wird zum Beispiel auch stehen, wenn Jesus wird zurückkommen, dann werden sie auf den schauen, wo sie durchstochen haben. Und sie werden erkennen, dass er der Messias ist. Und in Matthäus 24 lesen wir nochmal über die schlimme Zeit am Schluss. Das ist ja wieder die Endzeitrede von Jesus. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang an der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. So sehr ähnliche Worte. Oder, und was mit dem habe ich manchmal Mühe, dass wir im Westen so das Gefühl haben, hey, wir kommen jetzt aus dieser wunderbaren Zeit raus Und nachher kommt da vielleicht irgendwie tack, der Hammer von Gott auf die Welt, nachher macht es back und es kommen die schlimmsten 7 Jahre der Geschichte der Menschheit. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es so wird. Auch wenn ich das Bild der Wehen anschaue, dann habe ich das Gefühl, das wird eine Entwicklung sein, wo immer wieder mal etwas kommt und es wird zunehmen, der Druck wird zunehmen und irgendwann wird das darin resultieren, dass nachher wirklich so die schlimmste Zeit von Anfang der Welt bis jetzt wird da sein. Und ist Corona irgendwie ein Vorwehe? Ich habe keine Ahnung. Wenn, dann wäre es wirklich ein kleines Lüftchen im Vergleich. Aber ich glaube auch dort, oder? Wir dürfen rausschauen, was passiert. Aber ich glaube trotzdem, das wird ein natürlicher Prozess, der irgendwann dort reinfließt. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt hier in die Zeitungen schauen und schauen, ist das der Anfang von dem, dies, das, wie, wo. Sondern ich glaube, wenn da die schlimmste Zeit der Menschheitsgeschichte wird auf uns zukommen, dann wird es Events, dann wird es Sachen geben, die zu dem anführen. Oder ist die Welt, sind die Weltkriege irgendein Teil von diesen Wehen? Sehr gut möglich. Aber auch bei den Weltkriegen, oder? Das ist auch dort, sind verschiedene Events, die nachher zu diesen Sachen führen, die dort rauskommen. Und ich halte mich einmal einfach so ein bisschen fern, so jeden Tag die News zu lesen und wieder zu schauen, wo in der Bibel ich jetzt das finde. Ich glaube, das ist nicht so die gescheiteste Sache, das anzukommen. Und in dem Innen finde ich immer eine der wichtigsten Fragen für mich, ist immer so, hey, was löst das in mir aus? Weil ich habe das Gefühl, in diesen Fragen, dort kommen wir an den Punkt, wo wir wirklich Gewinn daraus ziehen können und wo wir wirklich wachsen können. Wenn du das Thema Endzeit hörst, was löst das in dir aus? Oder auch wenn du zum Beispiel in die aktuellen Umstände schaust, die Kriege, die Unruhe oder eben auch die Pandemie, das ist ja, ich meine, mit der Jugend hat das massiv viel gemacht. Vielleicht nicht die Krankheit selber, aber einfach plötzlich so die soziale Isolation. Was löst das in dir aus? Und ich finde es zum Beispiel mega krass, wenn man in die Kirche hineingeschaut hat, gerade zum Beispiel in der Corona-Pandemie. Wir Christen, die eigentlich gerufen wären, zum Frieden in die Welt zu bringen, zum Frieden zu stiften, wie viele Leute in der Kirche habe ich gesehen, die fast die extremsten Meinungen eingenommen haben. Die kaum mehr können mit den Leuten reden, die es anders gesehen haben. Und ich finde, das sind so krasse Gradmesser, um uns mal ein bisschen den Zustand von unserem Herz aufzuzeigen. Und ich selber habe mir zum Beispiel gesagt, so, Herr, es ist möglich, dass das der Anfang ist von grossen Events. Es ist möglich, ich bin nicht sicher. Aber ich möchte diese Zeiten jetzt nutzen, um mich vorzubereiten, falls es irgendwann schlimmer werden würde. Und ich glaube, das sind solche Chancen, gerade die Pandemie oder auch eben die Sachen, die Konflikte, die jetzt zwar, wir sehen es, es macht etwas mit uns, aber wir selber dürfen immer noch im Frieden leben. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine Chance, wo wir mit Gott können, unser Herz reflektieren, in uns hineinhören, was kommt da aus mir raus. Und das muss ja nicht nur Zorn und Hass oder so sein, das kann auch Angst sein. Hey, denke ich über die Endzeit nach und ich merke, ui, nein, ich könnte nichts von dem wissen, was mir Angst macht. Schaue ich die Kriege an, schaue ich Israel an, schaue ich die Pandemie an, das macht mir Angst. Hey, dann ist es eine Chance, um das mit Gott anzuschauen, um ehrlich zu werden und ihm das ganz offen zu sagen und zu sagen, Herr, ich weiss, du bist gut und ich weiss, du bleibst gut. Zeig mir, dass du mit mir in dem drin bist. Und für mich sind gerade die Events da, sind einfach wirklich auch nochmal mega Chancen, um mich selber vorzubereiten, weil falls die Situation irgendwann schlimmer wird oder falls jemals die schlimmste Zeit von der Geschichte der Menschheit wird kommen, ich glaube, dann wird es da auch nicht mehr so ruhig sein wie auch schon. Und ich glaube, oder für mich selber habe ich einfach gemerkt, hey, mir hilft es, mich zu probieren vorzubereiten und wenn es dann nicht kommt, dann bin ich vorbereitet, aber ich glaube, es wird mir kein Zacken aus der Krone fallen, wenn wir nachher in einer friedlichen Zeit sterben und ich habe mich vorbereitet, sagen wir es so. Hey, und wer mir da ein riesen Vorbild ist, eigentlich wie man so Turbulenzen cool kann navigieren, weil eben, es geht mir ja wieder um, wo ich wieder darauf raus will, ist eigentlich so, hey, unser Gott, der hat Verheißungen, unser Gott, der hat Lösungen für die besten Zeiten, aber auch für die schlimmsten Zeiten. Und der Paulus ist für mich jemand, wo ich mega gerne so sein Leben ein bisschen studiere, wenn es so darum geht, auch mit Widerstand klarzukommen. Und ihr kennt den Paulus alle, ich möchte jetzt wie so ein bisschen im Schnellspeed ein bisschen durch sein Leben raten, weil ich glaube, es gibt ein paar mega coole Lektionen, die wir von ihm lernen können. Und zwar eigentlich nur schon so bei seiner Berufung, ist jetzt nicht so, ich weiss auch nicht, ob das so der Satz ist, wo du Freude hättest, wenn das Gott so über dich sagt, wenn du so ihm gefunden hast. In Apostelgeschichte 9,16 lesen wir: Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Und das sind nicht nur leere Worte gewesen, sondern der Paulus, ich finde Paulus so ein cooler Mann, ich finde ihn so ein lustiger Mann. Der Paulus, der hat, glaube ich, ziemlich viel erlebt. Und ich glaube, wenn man Paulus sein Leben anschauen würde, dann könnte man manchmal auch meinen, also, der könnte eigentlich auch aus der schlimmsten Zeit der Welt kommen. Aber dabei hat er ja schon lange hergelebt. Und es gibt so einen bekannten Text im 2. Korinther 11, 23 bis 28. Und keine Angst, ihr müsst ihn nicht ganz durchlesen. Ich tue nur mal ein bisschen für euch zusammenfassen und überfliegen, was der Mann alles erlebt hat in seinem Leben. Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden hat er 5-mal 40 Schläge bekommen, weniger einen, doch nicht so schlimm. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reise gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer. Der hat also wirklich eigentlich so alles erlebt, was man überhaupt kann erleben im Negativen. Und ich weiß auch nicht, wenn du das durchliest, was löst das in dir aus? Oder? Weil wir haben gehört, hey, die Welt, die Menschheitsgeschichte oder auch die Geschichte dieser Welt, egal ob das jetzt die Endzeit heute anfängt oder in ein paar hundert Jahren, schlussendlich sagt die Bibel nicht, es wird mit einem Happy, oder das Happy End ist, wenn Jesus zurückkommt. Aber die Geschichte der Menschheit vorher, die wird eigentlich ziemlich tough enden. Und was war so ein Paulus seine Herzenshaltung in all diesen Schwierigkeiten? Das werden wir uns mal im nächsten Vers anschauen. In Kolosser 1, 24, dort lesen wir: Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Der Paulus, der hat sich gefreut, dass er hat verleiden, und er hat gesagt: Hey, ich tue in meinem Körper das noch zum Leiden von Jesus dazu, was noch fehlt. Jesus ist uns vorausgegangen, Jesus war unser Vorbild. Er hat sein Leben angelegt, er hat nicht auf sich selber gehört, nicht auf sich selber geschaut. Und der Paulus sagt, hey, wie das Jesus gemacht hat, ich habe Freude in meinen Leiden, weil ich noch das dazu tun, was noch fehlt. Hey, und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber das ist ein Text, der mich mega herausfordert. Und ich habe manchmal so ein bisschen Mühe, dass ich heutzutage so ein bisschen über die Endzeitlehre der westlichen Kirche hineinschaue. Und ich merke so, hey, viele Leute, die haben ein wunderbares Leben gehabt. Die haben alles gehabt, was sie sich nur haben wünschen können. Und sie hoffen jetzt, dass sie entrückt werden, bevor irgendetwas Schlimmes passiert. Und ich frage mich einfach so, passt das in irgendeiner Form zu der Message, die die Bibel hat über die Nachfolge von Jesus? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube nicht. Weil ich meine, Jesus, der war so klar gewesen. Jesus hat gesagt, hey, die Welt hat mich gehasst, sie wird euch hassen. Das, was wir erleben, der Frieden, der Überfluss, das ist nicht das, was die Bibel verspricht schlussendlich. Die Bibel redet viel öfter vom Gegenteil als Nachfolger von Jesus. Und ich finde es zum Beispiel auch mega wichtig, hey, wissen wir eigentlich, über was wir reden, wenn wir über die Entrückung reden? Was wäre die Konsequenz, wenn morgen die weltweite Gemeinde weg wäre? Was ist der Auftrag der weltweiten Gemeinde? Gott hat schon immer durch seine Menschen gewirkt. Gott hat nie sein eigenes Ding gemacht. Gott hat gesagt, hey, ich befähige Menschen und sie gehen raus. Gott hat gesagt, ich versöhne die Welt mit mir, aber die Menschen tragen es nachher raus. Jesus hat das Vorbild geliefert, Jesus hat den Weg frei gemacht, dass wir seine Kraft empfangen dürfen, aber sein Wirken auf der Welt, das funktioniert durch die Menschen. Und wenn morgen die Entrückung wäre, dann würde Gott mit dem eigentlich die Welt ihrem Schicksal überlassen. Und man könnte schon sagen, ja natürlich, es kommen nachher auch viele zum Glauben, weil sie haben ja irgendwie gewusst, aber es war nicht in ihrem Herz drin gewesen. Aber stell dir nur mal vor, wenn du in deinem ganzen Leben nur von Leuten bejüngert worden wärst, die gestern zum Glauben gekommen wären, Wer würde dir irgendeinen Text auslegen? Wer würde dir helfen? Wer hat irgendeine Erfahrung? Und dadurch ist mein Herz viel mehr, Herr, lass uns so lange da unten wie möglich. Ich glaube, du hast noch so viel mehr Träume, noch so viel mehr Visionen. Er will die Welt nicht sich selber überlassen. Und schaut, wenn nachher irgendwann der Tag kommt und es passiert, ich glaube nicht, ich werde traurig im Himmel hocken und Latsch ziehen. Glaube ich wirklich nicht. Aber mein Herz ist einfach zerbrochen, wenn ich in die Welt raus schaue und ich sehe, wie sehr sie Jesus brauchen. Und ich weiß, wie sehr sie jeden von euch braucht und wie sehr sie mich brauchen. Und ich habe manchmal ein bisschen Mühe, dass ich einfach sehe, hey, wir haben alles, wir haben ein Leben lang haben wir es so gut gehabt. Und wie können wir da hoffen, dass wir einfach weg sind, bevor die Zeit irgendwie anziehen? Das tut mir manchmal wirklich weh, weil ich einfach irgendwie so, ja, für mich passt das so nicht in die Botschaft von der Bibel rein, von Jesus, der sich selber nicht geachtet hat, sein Leben angelegt hat für seine Freunde, von den Aposteln, die ihr Leben gelassen haben für andere Menschen, für Gott. Und wie ist es bei uns? Mich hat zum Beispiel letzten Sonntag der Bericht von dem Mann so getroffen, der so gesagt hat, hey, wir glauben an einen Jesus, wir glauben an einen Gott, der sein Leben angegeben hat. Da will ich auch parat sein, ihm mein Leben anzugeben. Und er hat mit dem gemeint, ich setze mich Lebensgefahren aus. Und für mich sind das die wahren Glaubenshelden heute. Sie hat gesagt, das sei der einfachste Mann gewesen. Da könnt ihr kein theologisches Thema auslegen, kein Bibeltext. Aber ich glaube, das sind heutige Helden im Glauben. Und ich glaube, das sind die, wo Jesus gesagt hat, hey, viele Letzte werden mal Erste sein. Und ich glaube, sehr viele Leute, die wir vielleicht mal irgendwie auf grossen Bühnen gesehen haben, die werden nachher ja, an einem anderen Ort sein als so einer. Ein mega simpler Mann, der aber sagt, hey Jesus, du hast es mir vorgelebt und ich bin bereit, dir nachzumachen. Und das ist ein mega heftiges Thema, aber ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir uns Gedanken machen über das. Und wie gesagt, das ist mir sehr, ich habe gesagt, das ist etwas, was mich selber sehr herausfordert. Aber mir ist es einfach wichtig, dass ich da im Westen nicht einfach mein Leben in meiner Komfortzone lebe, sondern dass ich die Sachen ernst nehme. Und das gehört für mich eben dazu in der Vorbereitung. So, Jesus, du darfst mich irgendwo auf der Welt anschicken, auch wenn ich es nicht so gut habe. Und das sind für mich Sachen, die wir aus diesen Texten herausziehen können, die einen riesen Unterschied machen. Und jetzt gehen wir aber noch weiter. Es bleibt nicht in diesem schweren Zustand. Ich entlasse euch nicht so, keine Angst. Der Paulus war gleichzeitig ein Mann, der von einer Freude geredet hat und ich glaube, der tiefer ist als alles andere. Und er sagt an Philipper, schreibt er, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe, schon beim Paulus. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist so krass, der Paulus, der, der all die Sachen erduldet hat, und wir vielleicht, wo uns nur schon Knie schlottern, wenn wir das durchlesen, der redet von diesen Sachen und das ist kein Fake, sondern der Unterschied ist eben, dass das aus Gott kommt und nicht aus einem Mensch. Weil ich habe das Gefühl, da gehöre ich ja manchmal auch dazu, oder? Wir denken an diese Sachen und es macht uns manchmal Angst, aber ich glaube, wenn wir wirklich vertrauen würden, dass Gott der ist, der durchträgt, dass Gott der ist, der genauso nah ist im schlimmsten Tag wie im besten Tag, dann wüssten wir, dass er uns auch alles wird schenken, was wir brauchen, in den guten, aber in den schlechten Zeiten. Und das ist eine Freude, die nicht aus den Umständen kommt. Und er sagt, freut euch im Herrn. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich selber immer wieder merke. Ich habe früher, ich bin Gott so oft in den Ohren gelegen mit Sachen, die er noch machen musste und Sachen, die nicht stimmen und Sachen, die mich angurken und Sachen, die ich anders geplant hätte. Und ich merke, so, die letzten Monate war eigentlich so das mein Learning gewesen. So, hey, wieso freust du dich nicht einfach mal an mir? Und ich merke so, wenn ich jeden Morgen aufwache und mich zuerst einfach mal im Herr freue, spielt es nachher gar nicht mehr so eine Rolle, was der Rest vom Tag bringt. Und das ist natürlich ein bisschen auf einem anderen Level als ein Paulus. Ich glaube, bei ihm hat das noch einiges mehr Kraft und Autorität gehabt, in seinen Umständen so etwas zu sagen. Aber ich glaube wirklich, wenn wir parat sind, Schritte zu machen, wenn wir Jesus sagen, Herr, ich folge dir überall an, in alle Umstände, dann glaube ich, werden wir eine Freude, eine Nähe von ihm erfahren, die in allem Überfluss niemals, nur ansatzweise möglich wäre. Und ich glaube, das ist zum Beispiel der Grund, es gibt ja so Geschichten von Märtyrern, die singend gestorben sind, zum Beispiel früher. Das sind nicht stärkere Menschen als wir. Die Kraft ist von Gott gekommen. Ich glaube nicht, dass ein Mensch in seiner eigenen Kraft irgendwie könnte sein Leben anlegen, das Zeug erdulden, was der Paulus macht. Ich glaube, keine Angst, ich glaube, wir werden nicht alle unser Leben verlieren für Gott, das will ich nicht sagen. Aber ich glaube, Gott wird dir für alles Kraft geben, wenn du ihm sagst, hey, ich vertraue dir, ich nehme deine Kraft in Anspruch. Und dann kommt nachher das Bild, das ich eben auch nochmal bringen will. Egal wie die Umstände sind, egal ob jetzt Endzeit ist, in 100 Jahren, egal ob es jetzt dann in die schlimmste Zeit geht von der Weltgeschichte, die Freude am Herrn, das ist unsere Stärke. Und das ist zeitlos, das Versprechen, das ist zeitlos, die Aussage. Und selbst wenn wir die grosse Bedrängnis, die schlimmste Zeit noch erleben würden, hey, die Freude am Herrn, die Gemeinschaft, er selber ist wie so eine Bergfestung, und dort prallt alles ab. Und ich möchte euch ganz am Schluss noch segnen, auch mit einer Aussage von Paulus an die Römer. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich finde es so schön, wenn ihr da eigentlich sagt, hey, erfüllt euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Oder es ist nicht einfach so, hey, schenk ihnen Umstände, die super sind, dass sie immer fröhlich und immer friedlich leben können, sondern er sagt Freude und Frieden im Glauben. Und im Glauben heisst eben genau, das kannst du zurückgreifen, das funktioniert am besten Tag und das funktioniert am schlechtesten Tag. Und das begeistert mich, dass unser Gott einfach über den Umständen steht, dass wir keine Angst haben müssen. Und ich hoffe, ihr habt 1, 2, 3 Sachen mitnehmen können aus diesen Texten, ohne dass wir jetzt hier eben mega ins Detail gehen, was dann kommt. Ich möchte einfach noch beten zum Schluss. Ja, Herr, ich danke dir einfach so viel mal, dass du der Herr über die Zeiten bist, über das Zeitalter. Vater, du hast alles im Griff und du bist da, du bist wirklich der Fels der Gezeiten. Und wir wollen uns an dir heben, wir wollen unser Leben auf dich bauen. Und Herr, schenk du, dass wir wirklich auch gerade die Zeiten vom finanziellen Überfluss oder auch die Zeiten vom Frieden, dass wir die nutzen dürfen, um in die Tiefe gehen mit dir. Dass wir uns nicht einfach irgendwie verlieren in dem Schönen, das wir haben, sondern dass uns jeden Tag bewusst werden darf, um was es geht und dass wir mit dir vorwärts gehen dürfen. Ich danke dir, dass wir auch frei sein vor jeder Angst und dass, wenn wir Angst haben, dass wir das dir bringen dürfen. Danke, dass du uns wirklich hilfst, aus diesen Zeiten und aus diesen Bibeltexten das Richtige rauszunehmen und wirklich einfach so im Herz dich mehr zu lieben und dir immer ähnlicher zu werden. Amen.
Das, was Paulus schon gesagt hat,